Nachdem ich ein paar Jahre doof geübt habe, habe ich mich irgendwann hingesetzt und mir überlegt, was macht eigentlich ein gutes Saxophonspiel aus, Mindmap. Und habe das dann alles notiert, was mir eingefallen ist. Artikulation, Atmung, Zunge, Griffe, Fingerübungen, Stücke. Und in all diesen Gebieten habe ich mir dann überlegt, wo stehe ich da und was muss ich eigentlich machen?
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist die Jazz-Saxophonistin Corinna Danzer. Corinna ist Musikerin, Pädagogin und Musikvermittlerin, die gerade mit dem Hessischen Jazzpreis 2023 ausgezeichnet wurde. Nachdem sie erst mit 21 Jahren zur Musik kam, ging sie, wie sie selbst sagt, die Jazzgeschichte einmal rückwärts durch. Während des Studiums hat sie dann natürlich versucht, ihre geringe Spiel- und Übepraxis möglichst schnell aufzuholen und entwickelte dabei ein paar interessante Strategien. Auch in ihrem Unterricht verfolgt sie eine sehr besondere Methode, angelehnt an die Music Learning Theory von Edwin Gordon. Dazu später mehr. So lernen ihre Schülerinnen und Schüler ganz spielerisch Melodien nach Gehör und wagen bereits sehr früh erste Improvisationsversuche. Heute fällt ihr manchmal der Einstieg ins eigene Üben schwer. Wer kennt es nicht? Aber auch hierfür hat sie ein paar gute Tipps parat, um sich selbst zu überlisten. Seid also gespannt. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Bayerischen Tonkünstlerverband. Auch dort gibt es nämlich einen spannenden Interview-Podcast, der gerade ganz frisch in die zweite Staffel gestartet ist. In Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch, lernt ihr interessante Musikerinnen und Musiker kennen, die natürlich über ihr Lieblingsthema, die Musik, sprechen, aber auch darüber hinaus etwas zu erzählen haben. In der ersten Staffel hat mir besonders die Folge mit Julia-Sophie Kober und Katharina Weigert gefallen. Die beiden haben über die Vermarktung als Musiker, also das Artist-Branding, gesprochen. In der neuen Staffel erwarten euch nun Themen wie künstliche Intelligenz und Musikergesundheit. Die ersten beiden Folgen sind sogar bereits erschienen. Also am besten nach dieser Folge direkt Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch, in eurem Lieblings-Podcatcher suchen und schon mal in die neue Staffel hören. Die nächste Folge erscheint dann am 18. September. Nun aber viel Spaß mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Eigentlich ist das ein sehr komplexes Thema. Meine Ruhe haben, Zeit haben, nur das Instrument und ich.
Okay, wir werden später nochmal genauer drauf eingehen, wie du auch dann diese drei Komponenten versuchst in dein Üben oder vor allem in deinen Alltag ja dann auch dann zu integrieren. Gibt es aktuell eine CD, einen Künstler, die bei dir in Dauerschleife läuft?
Nein, tatsächlich nicht. Ich höre nie was in Dauerschleife. Das war früher mal so. Also es gibt so ein paar Musiker, auf die ich immer wieder zurückkomme. Wayne Shorter, Miles Davis, eigentlich Shorter. Shorter ist mein Hero. Und zwar die Platten aus den 60er Jahren. Mhm. Die mit Herbie Hancock und Tony Williams und so. Speak No Evil, das ist so mein. Nur im Moment höre ich gerade für ein Swing-Projekt ein Stück raus von einer Frau tatsächlich, 1918 geboren. Irene Higginbotham, kennt kein Mensch. Mhm. Thema ist ja auch zurzeit so weibliche Anteile in der Jazzgeschichte. Es gab welche, es gab weniger, aber es gab welche und die wurden wurden sie dann aktiv unter den Teppich gekehrt? Oder wie kommt das eigentlich? Und das habe ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen übernommen, dass was immer ich auch mache, ich so ein bisschen da einen Blick drauf werfe. Das ist, jetzt höre ich gerade eine Nummer raus von Irene Higginbotham. The body is empty. Empty. The bottle is empty.
Ja, finde ich auch spannend. Ne? Ist auf jeden Fall gerade ein Thema, was ziemlich populär ist, aber auch unglaublich wichtig, weil das so ein bisschen immer so, ne, wie du sagst, halt so schnell vergessen wird einfach, ne? Dass es quasi genauso viele weibliche Komponistinnen gibt, die für den Jazz geschrieben haben. Auch für Big Band gibt es ja, das war bei Count Basie, wo auch eine Posaunistin ganz viel geschrieben hat. Kommt gerade auf ihren Namen nicht.
Melba Liston?
Ja, genau. Du hast gerade Wayne Shorter angesprochen. Würdest du auch dann sagen, dass Wayne Shorter einer von deinen Heroes ist oder von den Künstlern, jemand ist, der dich auf dein Spiel jetzt bezogen am meisten geprägt hat?
Ich wünschte es wäre so. Ich wünschte, man würde diesen Einfluss noch mehr hören. Ja, weiß ich nicht genau.
Aber gibt's einen Hero, wo du sagst, den habe ich früher im Studium rauf und runter transkribiert, weil er mich so begeistert hat? Oder sie vielleicht auch sogar?
Ja, da kommen wir nochmal drauf, kommen nachher. Das ist nämlich tatsächlich ein Wunderpunkt von mir, ne? Also transkribieren oder auch Licks üben und so. Und zwar, ich bin ja in den 80ern. Habe ich angefangen. Ne? Also ich war auch sehr spät. Ich bin 21 erst angefangen, Saxophon zu spielen. Und damals war das war dann 1983, damals war es so sehr verbreitet in der Szene. Göttingen war ich. Und all die Nasen, die da rumgelaufen sind, haben immer gesagt, das war sehr, sehr vor sich hergetragen. Ey, niemals kopieren. Du musst deine eigene Stimme finden, deinen eigenen Weg. Und sonst klingen wir alle gleich. Und üb nie Licks. Das hat sich sehr, sehr eingeprägt. Und oder mich sehr, das habe ich sehr ernst genommen und das auch viel zu lange umgesetzt. Ich musste wirklich, ich habe erst 20 Jahre später, also ich habe es immer so ein bisschen abgelehnt, ja. Und im Nachhinein bereue ich das so extrem, kann ich auch wahrscheinlich nie wieder aufholen. Also ich habe viel zu wenig transkribiert und Licks geübt, ganz ehrlich. So. Jetzt ist es raus.
Aber vielleicht ganz spannend, wenn wir jetzt eh schon da gerade sind. Ich habe in der Vorbereitung ein Interview gehört mit dir, wo du genau davon erzählst, wie du zum Saxophon gekommen bist, dass du auf einem Free-Jazz-Konzert warst. Hat das was damit zu tun, dass du am Anfang auch dann so ein bisschen eher in der freien Szene eher warst und weniger diesen, in Anführungszeichen, klassischen Mainstream-Jazz gemacht hast?
Nee, tatsächlich nicht. Also ja, nee. Ich bin die Jazz-Geschichte rückwärts gegangen, letztlich. Also ich bin, Free Jazz war so das Gunter-Hampel-Meeting, ne, in Göttingen. Mhm. Also es war wirklich krasser Zufall. Er lief in der Fußgängerzone mir entgegen und ich fand den schön. So ein langer, schlaksiger Mann mit grauen Locken und so krass die Erscheinung. Ja. Mhm. Und ich dachte so, wow, was ein Typ. Und dann laufe ich so weiter und sehe 10 Meter weiter, ein Plakat mit Gunter Hampel, der hat so ein ganz längliches Format gehabt. Jetzt wusste ich, wer das ist, also Musiker und da heißt so und so. Dann bin ich in den nächsten Plattenladen und habe gefragt, ob die was von Gunter Hampel haben. Und die hatten was von Gunter Hampel, weil der Typ ist in Göttingen sehr fleißig gewesen. Er hat das tatsächlich geschafft, bei diesem JPC, ist das, glaube ich, Plattenladen, Platten von sich reinzustellen, die natürlich kein Mensch gekauft hat. Und Birth Records. Dann habe ich reingehört, dachte, was ist das für eine Scheiße. Und dann bin ich ja trotzdem auf dieses Konzert gegangen, was er da gerade plakatiert hat. Bin dahin, es war rappelvoll und ich saß dann auf dem Fußboden ganz nah an der Band und habe dieses, und das war die Zeit, wo er gespielt hat mit Gene Lee, Martin Büs, Thomas Kaiserling, ich glaube sogar Alan Preskin. Also eine mega Band hatte der da am Start. Und ich war geflasht. Es wurde mir dann auch bewusst, was die da machen. Das hat mir zwar keiner erklärt, es war irgendwie klar, dass sie das erfinden. Mhm. Und das hat mich so gepackt. Und das ist ja, glaube ich, was ich auch bis heute eigentlich sage, dass Free Jazz sowas ist für live eigentlich eher als Platte. Wenn man so dabei ist und das im Moment, um das zu verstehen und wie die kommunizieren. Und die waren halt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Und dann bin ich zu allen Konzerten von dem und auch überhaupt zu allen Jazzkonzerten. Und nach 3 Jahren habe ich gedacht, ich will jetzt wissen, was geht in den Köpfen ab von jemandem, was passiert hier oben? Und deswegen habe ich angefangen, Saxophon zu spielen. Und als ich dann aber erstmal die Kanne hatte, habe ich gemerkt, das geht aber so nicht. Und dann mache ich sehr schnell einen Schritt zurück, Coltrane, dum 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 dum. Nach einem Jahr Saxophon habe ich Giant Steps geübt. Also damals habe ich habe eigentlich schon Sozialwissenschaften studiert und in Göttingen gab es so eine Jam-Session im Theaterkeller, hieß das, was der Frankfurter Jazzkeller ist. Und es gab so Studenten, es gab jetzt so eine Szene von Leuten, die sich damit beschäftigt haben und auch Workshops. Und dann dadurch kam ich dann halt drauf, dass es noch ganz andere Jazz-Spielarten gibt und immer weiter zurück. Dann kam Bebop. Mit Bebop konnte ich am Anfang gar nichts anfangen. Null. Das war für mich beliebige Chai Parker. Das war für mich so Gedudel. Was macht der da? Ich habe es nicht gerafft. Erst dadurch, dass ich das selbst, diese Stücke gelernt habe und angefangen habe, Formen zu hören, verstanden habe, dass es eine Liedform gibt, die sich wiederholt und dass man die hören kann und dass diese Melodien mit den Harmonien zu tun haben. Das habe ich ja erst durchs Tun begriffen und erst dann konnte ich das hören. Dieses Bewusstsein, dass Musik, es sind nicht nur irgendwie Töne, mehrere Töne, die parallel laufen, sondern du hast diese Mehrschichtigkeit, du hast eine Form, du hast ein Akkordschema. Dieses Bewusstsein für ein Akkordschema, was für uns normal ist, ja, damit gehen wir um. Das ist aber nicht normal zu hören, weil der Musikunterricht einfach anders läuft, ja. Die hören ja irgendwie, Form ist für die symphonische Form. Für, ja, weil man irgendwie von der Sonatenhauptsatzform im Unterricht hört, oder? Also das ist ein Lied akkordvoll, dass man Akkordform, Akkorde hat unter jedem. Und ich mache das jetzt halt in meinem Unterricht recht früh. Mhm. Das Bewusstsein, also Bläser, ne? Ich unterrichte ja Bläser, dass denen das bewusst wird, dass man eigentlich immer eine Harmonie. Das ist die Harmonie immer dazu. Da hört man ja unbewusst dazu. Ne? Kannst du machen, mach ich zum Beispiel Alle meine Entchen. Wir singen mal Alle meine Entchen. Und du, ich sage dann den Schülern immer, du hörst in deinem Kopf unbewusst Akkorde dazu. 100%. Und so, nee, ich glaube nicht. Und dann sage ich, pass auf, ich begleite das jetzt mal mit Akkorden. Und dann spiele ich so ganz falsche Akkorde. So andere Tonart und so. Und dann merkst du, dass das falsch klingt? Ja, stimmt. Siehst du? Und wie findest du die? Und das sind die, die du eigentlich im Ohr hast. So. Ne? Mhm. Und solche Spielereien.
Vielleicht ganz kurz mal zu dir, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen und dem Namen nichts anfangen können. Du bist Musikerin, Pädagogin, Musikvermittlerin und das ist vor allem ein Punkt, auf den ich nachher noch gerne eingehen möchte. Kannst du uns vielleicht mal zuerst mitnehmen in so einen typischen Überalltag von dir?
Ehrlich oder unehrlich?
Gerne ehrlich.
ich bin jetzt vielleicht die erste in deinem Podcast, die da die Hosen runterlässt. Ich übe total scheiße. Also ich übe nicht, wie alle anderen gesagt haben, vormittags und strukturiert und so, sondern ich übe schlecht. Aber ich habe früher sehr gut geübt. Typischer Überalltag ist, dass ich zu wenig übe und total Probleme habe, meinen Schweinehund zu überwinden. Und ich überwinde ihn immer, indem ich sage, ich spiele jetzt. Ich gehe nur mal spielen. So, und dann lege ich mir meistens irgendein Ebersold auf und spiele dazu. Und das macht mir dann total Bock wieder. Also ich muss ich komme sonst nicht mehr rein irgendwie. Und dann merke ich so nach ein paar Minuten, wo es klemmt oder worauf ich gerade Bock habe zu vertiefen. Ne? Das ist entweder Sound oder Timing oder ich höre eine Figur, die ich gerade total gut finde und dann transponiere ich die. Und so. Und wenn ich dann drin bin, dann merke ich, okay, warte mal, was habe ich nochmal für als nächsten Gig? Und dann gehe ich und dann fängt es an. dann übe ich so, aber dann ehrlich gesagt auch ziemlich lustgeleitet. Also so eine Mischung aus, darauf habe ich jetzt Bock, das mache ich. Also immer wenn ich merke, ich schmeiße gleich die Kanne hin, mache ich das, worauf ich Bock habe. Und dann kommen aber meistens durchs Spielen, merke ich ja dann, was nicht gut. Und dann kriege ich auch Bock, das da dran zu gehen und dann gehe ich auch dran. Also so, das ist so ein bisschen mein Schema. Aber ich habe keine Struktur. Früher hatte ich einen total krassen Fahrplan, wie ich übe. Habe sehr viel mir überlegt, was ich wie übe und so. Aber das ist irgendwie jetzt nicht mehr. Da bin ich jetzt drüber.
Wenn du sagst, du hast früher mehr geübt, noch mehr mit Struktur geübt, mal ganz kurz darauf einzugehen, hast du dann früher Übetagebuch geführt und dann dir so einen Wochenplan erstellt beispielsweise und gesagt, okay, die Woche, weiß ich nicht, steht das auf dem Zettel und nächste Woche das? Oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
Ich habe Zettel geschrieben und die aber jedes Mal wieder umgeworfen. Trotzdem war es wichtig, die Zettel zu machen. Also das Erste, nachdem ich ein paar Jahre doof geübt habe, habe ich mich ja irgendwann hingesetzt und mir überlegt, was macht eigentlich ein gutes Saxophonspiel aus? Mindmap. Also richtig, was macht ein gutes Saxophonspiel aus? Und habe das dann alles notiert, was mir eingefallen ist. Artikulation, Atmung, Zunge, Griffe, Fingerübung, Stücke.
Oha, die meinten.
Ich habe gerade einen Zettel hochgehalten, ja, aber der ist nicht der echte, ich habe nicht mehr den Originalen gefunden. und habe das dann sortiert und dann habe ich rausgefunden für mich, also es sind eigentlich drei Felder. Das eine ist so die mentale Seite und das andere ist die motorische Seite. Die mentale Seite und die motorische Seite. Und zur mentalen Seite gehört dieses ganze Hören, Harmonielehre, was erfinden können und so weiter, Rhythmus verstehen und das andere ist die motorische Seite, also Geläufigkeit, das Umsetzen können, Atmung, Zunge, dieser ganze Kram. Und das dritte Gebiet war so the real stuff, Stücke, Repertoire, wie trete ich auf, was gehört zum, wie präsentiere ich, wie baue ich ein Solo auf, wie baue ich ein Set auf, also so dieses Anwendungen dann vielleicht. Mhm. Und in all diesen Gebieten habe ich mir dann überlegt, das nochmal so zergliedert in Unterpunkte und dann für jeden Unterpunkt versucht rauszufinden, wo stehe ich da und was muss ich eigentlich machen. Und daraus habe ich dann Übepläne geschrieben und die waren dann irgendwie viel zu lang. Und es war ein langer Prozess, aber vielleicht, ich habe den, glaube ich, auch nie richtig umgesetzt, diesen Plan. Aber ihn zu machen oder als Leitplanke im Kopf zu haben, das war super, super wichtig. Und ich konnte dann wirklich effektiver üben und dann auch mit Uhr. Also wie gesagt, ich Tonübungen, lange Töne halten. Ich mache das jetzt 2 Minuten am Stück. Und zu diesen 2 Minuten gehört nicht aus dem Fenster gucken, in der Nase bohren oder irgendwas, sondern wirklich diese 2 Minuten. Und dann Timer stellen, das machen. Also so diese Dinge. Das habe ich tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Oder ich mache jetzt wirklich 10 Minuten alle Major-Akkorde als Arpeggio hoch und runter. Ja, und wirklich nur 10 Minuten. Das hat mir sehr geholfen, anstatt zu sagen, ich übe jetzt mal Major-Akkorde. Ja, wie lange denn? Oder bis ich umfalle oder so. Und dieses Zeit auch dafür einzuplanen und diese einzelnen Bausteine durchzugehen und denen auch eine ganz bestimmte Zeit zuzuordnen, nicht mehr und nicht weniger, hat mir sehr geholfen, es überhaupt zu tun und es konzentriert zu tun.
Was Corinna hier beschreibt, hat mich schon während unseres Gesprächs sehr an die Ideen von Susan Williams erinnert. Die Folge könnt ihr finden, wenn ihr zurück in den März 2023 scrollt. Besonders die Mindmap zur Selbsteinschätzung hat mich an den Praxisteil aus Susans Buch Optimal üben denken lassen. Ich habe auf meinem Blog ebenfalls eine Mindmap sowie eine kostenlose Vorlage zum Download für euch erstellt. Dort findet ihr auch weitere Tipps zu den Übeideen von Corinna, wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik zur richtigen Einteilung unseres Übepensums. Aber es kommt dir wahrscheinlich ja heute auch sehr zugute in deinem eigenen Unterrichten, nehme ich an, oder? Dass du quasi auch dann jetzt weißt, okay, ja, wie kleinteilig muss ich bei manchen Schülern werden einfach, damit die zum Erfolg kommen. Du hast in dem gleichen Interview, was ich vorher schon mal ganz kurz angesprochen hatte, beim HR war das gewesen, zum Welt-Jazz-Tag, auch den schönen Begriff gesagt, dass dein Unterricht ein jazzaffines Unterrichten ist. Mhm. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Jazzaffin oder auch jazzförderlich, sage ich jetzt mal. Also das ist ja so, das Ziel ist ja ein reproduzierender Musiker, Orchestermusiker. Das ist ja das Ziel. Das heißt, du lernst gleichzeitig mit dem Instrument Notation und das möglichst notengetreue abspielen und möglichst schnell Noten lesen und Instrumentaltechnik. Das ist Instrumentaltechnik und Noten umsetzen. Mhm. Schwarze Punkte umsetzen. Und das ist nicht jazzförderlich. Jetzt kommen wir auf Gordon, auf Music Learning Theory, Audiation, diese Leitplanke Musik lernen wie Sprache lernen. Und zwar Muttersprache, nicht Fremdsprache, Muttersprache. Wie Sprache lernen. Also dass du, und das ist ja, Musik und Sprache hat schon viele Parallelen. Es ist beides akustische Phänomene, die man auch aufschreiben kann. Und man spricht ja auch von Musik als Sprache. Und es ist eigentlich sehr naheliegend und für den Jazz viel förderlicher, so Musik zu lernen, also über vor allen Dingen Ohr, ja, hören, hören, experimentieren, imitieren und dann das Instrument kriegen sozusagen. Mhm. Was auch noch dazu gehört, ist eben von Anfang an zu improvisieren und auch von Anfang an Synkopen zu spielen. Ne? Das ist ja das, was im normal, also in diesem weit verbreiteten Unterricht, wenn nach Noten gelernt wird, da kommt ja ewig und 3 Tage lang keine Synkope vor, weil es einfach schwer zu lesen ist. Ja? Du hast ja dann irgendwie das Kuchenmodell mit der ganzen Note und der halben Note und so weiter und so weiter. Und da hast du halt entsprechend Melodien, die echt nervtötend sind, ja? Die auch nicht animieren und die auch so weit weg sind von den Hörgewohnheiten, weil alle Kinder hören Synkopen. Und Synkopen sind in unserer Welt angelangt und die sind ja da und die machen Spaß. Mhm. Und wenn ich ohne Noten arbeite und das ist auch mit ein Hauptgrund, warum ich das mache, ist, dass ich von Anfang an Synkopen lernen kann. Also Merrily We Roll Along ist jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen. Ne? Aber wenn wir so Patternarbeit machen, oder ich mache auch so Patternstücke, also es geht dann zum Beispiel, ich mache immer eins vor kurz. Bap, 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 bada, bada, bap, 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 bada, bap, bap, dann zweistimmig, bap, 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 bada, und dann spiele ich oben drüber. Und dann wollen die Kinder auch improvisieren. Und das meine ich mit jazzförderlichem Unterricht. Also, dass man so kleine Stückchen hat, Patternstücke nenne ich die. Und manchmal mache ich das auch am Klavier. Und swingig, Synkopen vormachen. Was macht jazzförderlichen Unterricht aus? Ne? Also dieses Gelernte, also erstens Noten im ersten Jahr nicht, würde ich mal sagen. Also es gibt Ausnahmen. Ne? Es gibt Kinder, die können das schon so ein bisschen oder die haben da richtig Bock drauf. Dann verwehre ich denen das schon auch nicht. Aber in der Regel mache ich nach Ohr. Und immer singen first. Alles muss gesungen werden. Alles. Mhm. Auch Akkorde.
Genau, jetzt sind wir mittendrin schon in der Audiation und in der Music Learning Theory von Edwin Gordon. An dieser Stelle mal ein kurzer Stopp. Nachdem der Begriff Audiation und Music Learning Theory nun ein paar Mal gefallen ist, fragt ihr euch sicher, was wir damit genau meinen. Edwin Gordon, der Begründer dieser Methode, prägte den Begriff der Audiation in den 1970er Jahren und meinte damit das Hören und Verstehen von Musik, die nicht physikalisch erklingt, also in uns drin ist. Die Theorie ist recht komplex, aber heruntergebrochen auf einen Satz hat Gordon versucht, Musiklernen mit dem Erlernen der Muttersprache zu vergleichen. Gehörbildung bzw. das Nachspielen von Pattern spielt dabei eine große Rolle. Auf meinem Blog findet ihr hierzu einen kleinen Infoartikel. Wenn euch das Thema interessiert, dann stimmt doch am Ende der Folge ab, ob ich hierzu mal eine eigene Folge machen soll. Das geht ganz einfach über die neue Umfragefunktion von Spotify. Das ist auch eine Frage, die ich mir jetzt in der Vorbereitung gestellt habe. Wie machst du es denn ganz konkret? Also die Theorie ist ja so ein bisschen Sound before Sign. Also es gibt ja quasi die innere Klangvorstellung, muss zuerst da sein, bevor ich das auf irgendeinem Instrument reproduzieren kann. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler bei dir anfangen, gibt es im ganzen ersten Jahr keine schriftlichen Noten, die irgendwo fixiert werden.
Ja. ich setze das nicht so um, wie das mal Gordon oder so gesagt hat tatsächlich. Also es läuft viel parallel. Also die Kinder lernen schon auch Stücke, die sie noch nicht audieren können. Ich mache ja viel parallel. Aber ich versuche diesen roten Faden zu haben, dass man Patternarbeit auch macht, tonal und rhythmisch vor allen Dingen rhythmisch. Und was du gesagt hast, nicht schriftlich, das stimmt nicht ganz. Also ich mache schon auch als Gedächtnisstütze, gebe ich schon auch Kopien mit, wo die Stücke draufstehen, mit Tonnamen. Also die Kinder lernen schon, und das sehe ich auch anders als andere Music Learning Theory Instrumentalpädagogen, also ich kenne ein paar. Und da sind wir viel im Austausch, auch hatten wir mal eine Instrumental-AG auch, weil die meisten sind da eigentlich so in der Früherziehung. Und Instrumentallehrkräfte sind da aber auch. Und da haben wir mal so eine Arbeitsgruppe gegründet und Austausch gegangen, wie wir das Music Learning Theory in den Instrumentalunterricht bringen. Und das ist nämlich nicht so einfach tatsächlich. Weil ich finde, ich kann nicht erst alles singen und dann spielen. Also die Kinder wollen auch spielen. Und die wollen auch Gedächtnisstützen haben. Aber erstmal singen wir tatsächlich, erstmal singe ich mit Text so ein Lied zum Beispiel. Eins der ersten Lieder ist ja gerne genommen, Merrily Roll Along. Bei mir heißt das, Lenny hat ein freches Lamm. Und dann singe ich, Lenny hat ein freches Lamm, freches Lamm, freches Lamm. Das ist die eine Hand, andere Hand. Lenny hat ein freches Lamm mit schneeweißem Fell. Gleich oder nicht gleich? Unterschiede hören. Und dann analysieren wir so nach Gehör, was sich wiederholt, was sich nicht wiederholt. Und gehen die Töne höher und runter, hoch oder wieder runter und wie und was. Und wir singen das auch ganz oft mit allen Strophen. Und dann haben die das im Ohr. Und dann übersetzen wir das in, suchen wir es auf dem Instrument und übersetzen das in Töne und so. Und das machen wir mit vielen Liedern so. Und dann, dadurch, dass ich die Tonnamen dabei habe, kann ich das dann auch aufschreiben. H-A-G-A-H. Dass die auch was zum Üben haben.
Ja klar, bei uns ist die Schwierigkeit ja immer, dass man an die Kinder quasi zu Hause das nicht reproduzieren können, weil sie die Stücke ja quasi komplett in ihrer Vorstellung haben müssen, um sie nachspielen zu können. Wenn man die wirklich die reine Lehre nimmt. Also es ist vor allem, glaube ich, ein Problem, nehme ich an, wenn Kinder ein bisschen älter sind, so ist wahrscheinlich nicht mehr so die, weiß ich nicht, 4 bis 8, 9, 10, sondern eher 11 und dann in die Pubertät rein. Und die Stücke auch ein bisschen nicht musikalisch anspruchsvoller werden sollten, aber auf jeden Fall musikalisch interessanter im Sinne von vielleicht irgendwas aus den Charts aktuell, was ja dann immer auch gern gewünscht wird, dass das quasi auch dann komplett irgendwie im Kopf erstmal sein muss, bevor man das aufs Instrument übertragen kann. Das stelle ich mir als Lehrer, glaube ich, schwer vor, wenn man wirklich so eisern den Riegel vorschiebt und sagt, naja, wir müssen das zuerst so machen, bevor du es spielen kannst, oder?
Ja, wobei, bei den älteren Schülern, und das mache ich ja auch, hast du da immer noch die Möglichkeit, Audios wiederzugeben. Ne? Dann muss es auch nicht im Ohr sein, dann hast du eine CD oder weißt, wo du es im Netz findest.
Jetzt bist du ja vor allem Jazzmusikerin und hast wahrscheinlich auch ein paar Schülerinnen und Schüler, die auch bei dir dann wirklich Jazz lernen wollen, beziehungsweise du übst ja auch immer noch. Nutzt du Audiation für dein eigenes Üben? Du hast ja vorher angesprochen, dass dein Üben oft so startet mit, du machst einen Backing-Track an und spielst dazu einfach dann und dann merkst du ein Pattern, ah, das gefällt dir, das transponierst du in andere Tonarten. Audierst du dieses Pattern dann vorher, bevor du das transponierst?
Also, da müssen wir mal drüber sprechen, was Audieren ist. Ne? Also, Audieren ist ja mehr als nur Voraushören. Mhm. Audieren heißt ja verstehendes Hören. Und was die meinen, ist aber eigentlich ganz simpel den Kontext. Also, wenn du eine Melodie hast, dass du verstehst, erkennst und auch benennen, also das hörend erkennst und benennen kannst, in welcher Tonalität das ist, Dur oder Moll oder phrygisch lokrisch, und harmonisch auch zuordnen können, die Melodie fängt auf so an, auf dem fünften Ton der Tonleiter. Also das zu erkennen, hörend und zu benennen zu können, der erste Akkord ist die Tonika und die Melodie fängt auf dem so und so vierten Ton an und die weiterführend auch, also in der Lage sein, das zu erkennen. Mhm. Also tonal. Und rhythmisches Verstehen ist eben, dass du auch, wenn du einen Rhythmus hast, dass du immer weißt, wo ist die Eins und was für eine Taktart ist es. Für den Kontext. Und man kann zum Beispiel so einen Test aufmachen, wenn du jemanden sagen kannst und das umsetzen kannst. Also wenn jemand sagt, sing mal Happy Birthday to you im Viervierteltakt, in Moll. Und er kann das. So, dann ist das Musikverstehen sozusagen. Mhm. Ja?
So. Und dann zu wissen, dass Happy Birthday nicht auf dem Grundton startet.
Ja, genau. Auch sowas, ja. Und genau. Das eben aber auch hörend zu kapieren. Ne? Also, und es erfordert einige Übungen. Mhm.
Aber nutzt du es dann quasi für dein eigenes
Üben? Ja, natürlich.
Du singst
ja
dann quasi die Phrasen dir selbst vorher vor.
Oh ja, das ist eine meiner wichtigsten Übungen tatsächlich. Und auch Akkorde. Also das ist übrigens was ich schon weit, weit vor dem Studium kapiert habe und gemacht habe. Ich glaube, deswegen habe ich auch meinen Studienplatz bekommen, weil ich das irgendwie früh kapiert habe. Da habe ich gerade mal 2 Jahre Saxophon gespielt und habe in Oldenburg Musik auf Lehramt studiert, um mich auf Hilversum vorzubereiten. Und in der Zeit hatte ich einen langen Weg von meiner Wohnung zur Hochschule, wo ich mal geübt habe. Da fuhr der Bus so scheiße und ich hatte halbe Stunde Fußweg. Und die halbe Stunde habe ich geübt, Walking-Bus-mäßig Stücke auswendig zu lernen und zu singen. Also Basslinien zu singen, was weiß ich, von Solar oder so. Und bum 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 und so weiter. Bum 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 und so weiter, ja. Und dann eigentlich bin ich unsicher. Ah, warte mal, das habe ich nicht im Ohr. Wenn ich dann an der Hochschule war, gleich ans Klavier und wie war das? Und auf die Art habe ich wirklich viel die Stücke ins Ohr gekriegt. Und dann flog ich auch nicht mehr raus bei den. Also die Geschichte war halt die anderen Leute, die auch noch nicht so viel gespielt haben wie ich. Wenn wir da Jam-Session gemacht haben, zusammen gespielt, wir haben zusammen geübt auch, ne? Die Rhythmusgruppenleute sind viel seltener aus der Form geflogen als wir Bläser. Ja, warum? Ja, weil die das halt 20 Mal spielen und nicht nur 2 Mal. Oder, ach so, ist ja eigentlich klar, also muss ich auch 20 Mal die Form machen, ja? Und dann habe ich das halt gemacht, auch am Saxophon dann natürlich dann auch, ne? Also am Saxophon dann die Akkordbrechung hoch und runter. Und in meinen Schülern mache ich das auch. Also Harmonielehre. Erstmal mache ich denen überhaupt klar, was ist eine Tonart? Ne? Das ist ja, warum haben wir Tonleitern? Was soll das überhaupt mit den Tonleitern? Das ist ja vielen auch nicht so richtig klar, warum muss ich Tonleitern üben? Ne? Mhm. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich mich ans Klavier setze und Harmonien spiele. Gute Einspielübung auch zum einen, wenn der Schüler reinkommt, sitze ich am Klavier und spiele Akkordfolgen, aber Akkorde nur aus einer Tonart, ja? Meinetwegen B-Major. In B-Dur, C-Moll, S-Major, F7, ne? Also so lauter Stufen aus B-Dur. Mhm. Und dann packt er sein Saxophon aus. Spiel mal dazu. Ich sage natürlich nicht, was es ist, nach Gehör. So. Mhm. Und dann stochern die erstmal rum und dann sage ich, find mal raus, was das für eine Tonart ist und so. Und dann, aha. Und das wird dann erweitert. Am Anfang stochern die und die werden dann immer besser, die Schüler, ne? Und irgendwann spielen die schon richtig Melodien, achten auch mehr auf die Time und ich interagieren mit denen mehr, so energetisch, lauter, leiser. Ich versuche immer sehr dienlich zu spielen. Also wenn ich merke, die brauchen ein bisschen, dann wechsle ich natürlich nicht so schnell von einem zum anderen. Solche Sachen. Und dann nach ein paar Wochen sage ich, weißt du, was ich eigentlich hier mache? Und dann hole ich den zum Klavier und zeige dem, was Akkorde sind. Also dass du halt eine Tonleiter hast und machst Herzschichtungen, bla bla bla. Und so fängt das dann an. Und so, nebenher, und dann immer wieder was anderes. Ne? Aber das ist so ein roter Faden eine Zeit lang. Und dann mache ich mit denen Akkordsymbole. Wie funktioniert Akkordsymbol? Du hast einen Großbuchstaben, ist ein Do-Dreiklang. So, wir nehmen jetzt mal G. Sing mal einen Do-Dreiklang. Nee, warte mal, das ist aber nicht, was du gerade... Ah, scheiße. Spiel mal, sing es nach. So, und dann müssen die erstmal lernen, Do-Dreiklang zu singen. Das ist aber alles nicht Music Learning Theory, aber es ist ein bisschen inspiriert davon. Also du musst es singen können, du musst einen Do-Dreiklang singen können. Ja. Und wenn du einen Do-Dreiklang singen kannst, dann singst du den mit Oktave oben drauf. Bam, 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 ba. Und dann machst du immer eine große Septime. Bam, 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 ba. Und dann haben wir eine Zeit lang, mache ich den mit den Schülern immer eine Übung, dass man alle, also vier Akkordtypen oder fünf von einem Ton aus in der Reihe nach macht. Also den Do-Dreiklang. Bam, bam, ba. Major 7. Bam, 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 ba. Kleine 7, bam, 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 ba. Moll 7, bam, 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 ba. Halb vermindert und wenn die Schüler gut sind, noch ganz vermindert. Und das, ja, dann kapieren die das, glaube ich, ganz gut. Haben es im Ohr. Singen, spielen, singen, spielen. Also mit Akkorden. Das finde ich super wichtig, Akkordtypen zu verstehen, zu singen zu können und spielen zu können. Und das andere, was du gesagt hast, singen, spielen, ist ja überhaupt die Mega-Übung. Ne? Das mache ich auch ganz früh. Du nimmst dir drei Töne. Gerne, ich finde ja immer gut, drei Töne zu nehmen, wie zum Beispiel Ton 1, Moll, Terz und Quart. Ja? Ba, 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 ba. Das ist immer schon, klingt immer sehr gut, wenn du damit was bastelst. Und die musst du erstmal am Instrument finden und dann singst du die. Da haben manche Schüler mehr Schwierigkeiten als andere, diese drei Töne im Kopf zu merken und jetzt mit diesen drei Tönen, nur die drei Tönen, dir was auszudenken. Und mit den drei Tönen kannst du schon wahnsinnig viel ausdenken. Und dann versuchst du es am Instrument nachzuspielen. Super Übung. Weil es schult das Voraushören und es schult Improvisation, Ausdenken. Und dann, wenn das langweilig wird, kannst du ja immer erweitern. Entweder du machst die Phrase länger, du machst eine interessantere Rhythmik, du nimmst ein paar Töne dazu und so weiter und so weiter. Das ist auch ein ganz wichtiges, mache ich heute noch.
Ja. Und du spielst dann dazu Klavier meistens, oder?
Nee, ich singe vor und spiele.
Achso, okay, also keine ohne Begleitung.
Ja, ohne Begleitung. Aha, okay. Das habe ich am Ohr. Aha. Obwohl, das gibt's auch. Ja, das gibt's natürlich auch. Wenn du jetzt ein Stück hast, von Kollegen oft, so Stücke, die krasse Harmonien haben, mein Gott, dann muss ich auch die, muss ich echt singen. Übe ich singen, hau mir die dann bei iRealBook rein und dann versuche ich nach Ohr was zu finden, was, also übers Ohr, was würde ich denn dazu singen, bevor ich da wüst auf dem Saxophon rum improvisiere. Es muss irgendwie beides sein. Es muss von innen kommen. Mein Ohr muss mir sagen, was ich da hören will. Und natürlich hilft mir auch das Wissen und das mal einfach mechanisch durchfingern, dass es überhaupt ins Ohr geht. Also so eine Mischung. Ne?
Ja, spannend. Wir könnten noch jetzt ultra lange, glaube ich, über ganz konkrete Übungen reden. Ich würde aber ganz gerne noch den zweiten Teil, den ich vorher schon in deiner allerersten Frage angesprochen hatte, dass du ja neben deiner Arbeit als Musikerin und Pädagogin vor allem auch als Musikvermittlerin und da vor allen Dingen in der Jazzmusikvermittlung aktiv bist. Du hast dieses Jahr den Hessischen Jazzpreis gewonnen. Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu an der Stelle.
Dankeschön.
Und den in der Begründung ja auch nicht nur als Musikerin gewonnen, sondern vor allem auch für deine Arbeit in der Musikvermittlung und da auch, wie vorher schon angesprochen, gerade in der Jazzmusikvermittlung. Und das ist ja vor allem ein Feld, das noch gar nicht so lange, vor allem in meiner Wahrnehmung, existiert beziehungsweise so populär ist. Also klassische Musik wird ja schon viel länger mit Kinderkonzerten und so versucht, den jungen Leuten näher zu bringen. Also es ist in meiner Wahrnehmung Jazz-Kinderkonzerte oder Vermittlungsprojekte für Jazzmusik gibt. Wie nimmst du das wahr und wie war da dein Einstieg gewesen in dieses Feld?
Also ich glaube, du täuschst dich. Also es gibt schon seit einiger Zeit Jazz-Kinderkonzerte. Mhm. Also bestimmt schon seit 20 Jahren.
Na krass, okay.
Aber ja, denk schon. Aber nicht so viele. Also zum Beispiel Mimi Schulz, Stuttgart. Mhm. Jazzfestival und ich war selbst auf einigen, habe ich mir angeguckt und war immer ein bisschen unzufrieden. Also Kinderkonzerte, auch übrigens für klassische Musik, funktionieren gerne so, dass eine Geschichte erzählt wird. Mhm. Was weiß ich, der Biber so und so läuft durch die Stadt oder wir gehen in den Zoo oder wir verreisen mit der Eisenbahn in verschiedene Länder und hören dann da Musik. Also es ist irgendwie so ein roter Faden mit so einer Geschichte und dann wird daran aufgezogen, Stücke, die dazu passen. Mhm. Und die werden dann halt gespielt. Mhm. Ja, und dann hören die Kinder halt Musik so. Und bei den Kinder Jazz-Konzerten war es aber so sehr oft, dass ich diese Geschichten extrem ablenkend fand von der Musik. Mhm. Also ich dachte mal, wenn ich jetzt Kind wäre, dann möchte ich jetzt wissen, würde ich jetzt gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht und nicht dieses doofe Stück da hören. wie geht die Geschichte weiter? Das ist doch jetzt das Wichtige. Oder oh mein Gott, ist das spannend gewesen, jetzt spielen die schon wieder ein Lied. Und so, das war das eine. Und das Zweite, was mich oft gestört hat, war, dass die Musik oft kein Jazz war, sondern irgendwie Sade, Smooth Operator, Stücke von Sting, von Stevie Wonder. Ja, das ist vielleicht am Rand des Jazz oder im sehr weiten Jazzbegriff kann man das machen, aber mir hat das irgendwie nicht gereicht. Also ich, naja, dann habe ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt, so Kollegin und Freundin Ulrike Schwarz heißt die und irgendwie sind wir dazu gekommen, weiß ich gar nicht mehr warum, es wurde an uns herangetragen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir das machen, was soll besser sein? Dann haben wir drei Sachen uns überlegt. Es muss real stuff sein. Ach so, genau, noch eine Sache. Oder es waren Jazzkonzerte, wo Kinderlieder verjatzt werden. So, Hänschen klein, ging allein in die weite Welt. Oh, ich singe zu viel hier, ne? Ich singe zu
viel. Es hat noch nie jemand so viel gesungen, aber es ist gut. Nee,
da hat noch nie jemand...
Ich warte drauf.
Aber es ist mein Motto. Sing it first. Ist schon immer. Egal. Und das fanden wir halt auch immer nicht so richtig befriedigend. Da haben wir drei Sachen rausgefummelt für uns. Drei Kriterien, was ein gutes, was wir machen wollen. Erstens, real stuff. Wir wollen echt Jazzstücke nehmen. Weder Pop noch Kinderlieder verjatzen. Wir wollen keine ablenkende Kindergeschichte haben, sondern es soll wirklich um den Jazz gehen. Und wenn Geschichte, dann muss das irgendwie nicht irgendwie sein, eine spannende Geschichte und der Jazz ist ja so, hat damit eigentlich nichts zu tun, aber der kommt so als Lückenfüller, sondern wenn eine Geschichte, dann muss die Geschichte mit der Musik irgendwie wirklich zu tun haben. Dann muss es auch um diese Sache gehen, die da Jazz lautet, so. Mhm. Und das Dritte war, dass die Kinder, ja, Bildungsauftrag. Wir sind halt Bildungsmenschen. Wir wollen, dass die Kinder was lernen. Mhm. Es hat uns nicht gereicht, so Bespaßung, so nach dem Motto, ach, und wenn die Kinder Jazz hören, dann haben die das ja schon so ein Samenkorn, dann werden die vielleicht zum Jazz, ja. Wir sollen was davon haben, so ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen mehr noch mitnehmen, so ehrgeizig wie wir sind. Und dann haben wir halt uns so ein Konzept überlegt. Das ist ein sehr komplexes Teil geworden, das ist angesiedelt an der Hochschule für Musik. Es sind Lehramtsstudierende drin. Ach so, genau, noch ein vierter Punkt, den hat Ulrike Schwarz wichtig gefunden. Es sollten auch Kinder auf der Bühne sein. Es sollten Kinder mit den Profis spielen. Bei einem Kinderkonzert. Das fand sie auch noch einen sehr coolen Gedanken. Und dazu kam es zu unserem Projekt Jump into Jazz. Mhm. Also das ist ein Vermittlungsprojekt, aber es ist jetzt kein regelmäßig stattfindendes Ding. Das ist ein sehr aufwendiges, also wir zeigen da, was eine Form ist. Wir spielen da Milestones und die Kinder im Publikum sind, kriegen auch eine Vorbereitung und die sagen dann, wie die Form ist. A, A, B, B, A, ja, so geht das. So weit geht das. Schon ein bisschen krass eigentlich. Und wir arbeiten mit Licht. Da muss echt jemand dabei sein, der das Licht macht und so. Es ist schon ein ziemlich aufwendiges Ding. Und das andere ist Harlem am Main. Das ist aber für ältere Schüler. Da geht es um Swing-Jugend in der Nazi-Zeit und nicht nur Nazi-Zeit, bis in die 60er Jahre. Mhm. Jazz in Frankfurt. Auch ein sehr komplexes, aufwendiges Ding.
Da kann man sich auf deiner Homepage auch einen kleinen Ausschnitt angucken, glaube ich, so 10 Minuten gibt es so ein Video, kann ich sehr empfehlen, habe ich mir angeschaut.
Ah, das war aber Jump into Jazz, das war das für die Kinder,
ne? Das gibt es auch Harlem am Main, mit diesen Comiczeichnungen.
Ach so, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Jetzt, wo du sagst.
Genau, also fand ich mega schön, also es ist super ansprechend gemacht, mega interessant und also fand ich ein cooles Projekt.
Ja, wir verknüpfen das jetzt mit einem Workshop auch. Also so eine Idee ist, das anzubieten an Schulen in der Projektwoche. Viele Schulen haben ja Big Bands, Jazz-Big Bands und dass man dann mit mal so eine Woche lang mit denen improvisiert und also Improvisations- und Workshop macht. Also weil es kommt in den Big Bands ja häufig zu kurz, ne? Also diese Schul-Big Bands haben ja meistens Lehrer, die jetzt da die Noten haben, die geeignet sind. Oft sind diese Big Bands ja total weit weg leider von Jazz, muss man ja sagen. Das ist eigentlich ein bisschen schade, ne? Also die lernen ja oft Jazz wie ein klassisches Stück, ne? Also ausgeschriebene Soli und verstehen oft, dann spielen die ja It Don't Mean a Thing, so ein Arrangement, und wissen aber nicht das Ding mit der Form. Weil das steht ja nicht in viertaktigen Dingern aufgeschrieben oder ist ja kein normales Liedsheet, das ist ja ein Arrangement, das zu durchschauen, dass das sich wiederholt. So, das wird auch nicht thematisiert, das ist den Schülern nicht bewusst. Das ist solche Sachen, das ist sehr interessant. Und da mal reinzugehen und Schülern auf die Sprünge zu helfen.
Das heißt, das ist ein neues Konzept, was ihr da gerade am Arbeiten
seid.
Ja,
genau. Wir haben so einen Pilot jetzt gerade gehabt.
Am Ende habe ich zwei Fragen. Du hast ja vorher schon eine halb beantwortet tatsächlich. mal gucken, was wir noch da rausfinden können. Was lernst du denn gerade oder was übst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst, darf auch gerne nicht musikalisch sein?
Ja, also im Moment lerne ich musikalisch, also schon eher musikalisch. Und zwar übe ich gerade Free. Jetzt am Ende doch nochmal Free. Meine neue Einspielübung, die ich mache, ist einfach reinblasen und gucken, was kommt. Und dann, also auch mit Klappengeräuschen oder mit Klängen, die jetzt nicht Töne sind. Und dann versuchen, wirklich einen Spannungsbogen zu bauen. Das übe ich gerade. Das heißt, habe ich nie gemacht. Also, und das ist echt auch total spannend. Das ist gerade so ein Ansatz von mir. So, dieses freie Spielen und da mal was auszuprobieren. Wie schwer das ist. Also irgendwas mal kurz machen, ist ja easy going und irgendwie auch cool finden. Aber da mal so über 2-3 Minuten einen Spannungsbogen aufbauen. So eine Sache, und das andere, was ich gerade übe, ist Oddmeter und Polyrhythmus. Da habe ich immer mich ein bisschen vorgedrückt. Also 5er ist geschenkt. Aber 7er, 11er oder so komische Aufteilungen, habe ich mich immer vorgedrückt. Das mache ich jetzt gerade. Und auch polyrhythmisch, ne? Also jetzt 4/3 oder sowas, ne? Also da 4/3 jetzt nicht nur, was ist ein 4/3? 3/4? Also nicht jetzt Vierteltriolen, sondern jetzt wirklich als eine neue Time Signature.
Also Subdivision meinst du wirklich so dann quasi?
Subdivisions neu aufteilen und die als neue Taktart füllen, über die andere Taktart drüber. So wie das die Chefs machen. Habe ich mich ewig vorgedrückt. Und da bin ich jetzt auch gerade am Fummeln, wie kleinschrittig, also wie, ich kann das nämlich gar nicht. Also wie komme ich da jetzt Schritt für Schritt immer souveräner hin? Da fummel ich gerade rum, weil jetzt sind Ferien, jetzt habe ich gerade mal weniger direkt zu tun an Stücken. Und da gehe ich gerade dran. Es macht voll Spaß auch.
Ja. Da gibt es eine spannende Masterclass. Kennst du Open Studio auf YouTube?
Nee.
Da gibt es eine spannende Masterclass von einem Bassisten, genau zu dem Thema, der Skalen nimmt. Und die in so Polyrhythmen übt. Kann ich dir gerne mal einen Link schicken auf jeden Fall.
Ja, bitte. Wie heißt der?
Der Bassist heißt Bob Dibou. Aufmerksame Newsletter-Leserinnen und Leser werden sich sicher noch an den Link erinnern, der im letzten Mailing einer meiner 5 Übetipps war. Den Link zur Masterclass packe ich euch in die Shownotes. Dort könnt ihr euch auch zu meinem kostenlosen monatlichen Übe-Newsletter anmelden. Damit entgehen euch auch garantiert keine Übetipps mehr in Zukunft. Und du hast die letzte Frage ja vorher schon so halb beantwortet, aber vielleicht kommen wir trotzdem nochmal auf was anderes. Also transkribieren hast du vorher als Tipp angesprochen, was du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten ich gerne mitgeben wollen würdest. Bleibst du dabei?
Und auch Licks üben. Und tatsächlich einfach auch Licks üben. Keine Angst haben, dass man dann hinterher alle gleich klingen. Also das ist nicht so. Kann die Licks ja dann auch abändern und selber was draus machen. Aber naja, das habe ich wirklich viel zu spät drauf gekommen, dass es völlig okay ist, zu imitieren und zu kopieren. Das habe ich mir immer verboten und ich muss doch meine eigene Stimme finden. Ja, Pustekuchen, das ist eine Sprache. Es ist wie wenn du einem Baby sagen würdest, erfinde mal bitte eine andere Sprache, sonst sprechen wir ja alle Deutsch, ist doch scheiße. Nee, es ist schon okay, Vokabeln zu lernen. So. Ja.
Das schließt ja auch ganz schön den Kreis zur Audiation wieder. Da geht es ja auch quasi darum, die Pattern sind ja auch bei vielen ähnlich, nehme ich an. Aber das Material sich wirklich dann zu eigen zu machen und wirklich das komplett zu durchdringen und damit dann am Ende auch frei umgehen zu können, das ist ja quasi dann, was den Musiker A von Musiker B unterscheidet und dann klingen wir dort nicht mehr alle gleich, obwohl wir vielleicht ähnliche Sachen alle mal irgendwann geübt haben. Du-Skalen üben wir auch, übt ja auch jeder von uns und trotzdem klingen wir nicht alle gleich am
Absolut,
Ende.
Genau. Zumal man sich auch bei verschiedenen bedient und das mischt sich ja dann auf eine ganz eigene Art bei jedem. Geht gar nicht anders.
Absolut. Ja. Corinna, ganz herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Das war eine sehr unterhaltsame Folge, sehr, sehr spannend, sehr gesangseinlagenreich. Danke dir.
Ja, ich danke dir auch.
Vielen lieben Dank, Corinna. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht und war mit Sicherheit eine der musikalischsten Folgen, die wir hier bisher hatten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Anregungen für euer Üben oder für euren nächsten Unterricht mitnehmen. Mehr Infos gibt's wie immer auf meinem Blog. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Damit hilft ihr anderen, den Podcast noch leichter zu entdecken. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.